Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Letztes Jahr habe ich ein Buch gelesen von Timothy Keller mit dem Titel Berufung, eine neue Sicht auf unsere Arbeit. In diesem Buch versucht Timothy Keller, die biblische Sicht auf das Thema Arbeit, Beruf, Berufung zu vermitteln. Dabei ist ihm wichtig aufzuzeigen, dass Gott eine etwas andere Sicht auf unsere Arbeit hat als wir. Eine Alternative zu Leistung, Erfolg und immer mehr Gewinn. Und sein Grundansatz in dem Buch ist, es kommt darauf an, welche Geschichte wir über diese Welt glauben. Und je nachdem, ob wir die Geschichte, die wir von uns Menschen hören, glauben oder die von Gott erzählt wird, das prägt unser Handeln und unser Denken, gerade auch in der Arbeitswelt. Und dieses, was wir denken, dass das unsere Handeln, unsere Gefühle prägt, das finden wir nicht nur in diesem Buch, sondern auch in der Psychologie wird das oft angewandt. Da werden oftmals dann in Beratungsgesprächen versucht, das Denken der Klienten neu zu sortieren, neue Denkmuster einzutrainieren. Und das bestimmt dann später ihr Handeln, wenn sie wieder in die gleichen Situationen kommen, wo sie Schwierigkeiten hatten. Aber nicht nur in der Psychologie finden wir diesen Ansatz, sondern auch bei Paulus im Römerbrief. Da schreibt er, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich lade euch ein, heute mit mir zusammen eine dieser Grundwahrheiten, die unser Denken prägen soll, neu zu entdecken. Und dazu schauen wir uns eine Gottesbegegnung an. In der Bibel finden wir mehrere dieser Gottesbegegnungen, wo Menschen direkt mit Gott ins Gespräch kommen und ihn dabei sehen können. Zum einen die ich heute ausgewählt habe, im Jesaja-Brief oder Buch. Und zum anderen dann hat der Hesekiel und Daniel so eine Offenbarung erlebt. Im Neuen Testament ist dann die Verherrlichung Jesu oder die Verklärung Jesu. Und Johannes in der Offenbarung, wie er berichtet, dass Jesus zu ihm kommt und ihm die Dinge der letzten Zeit erklärt. Wir schauen uns heute, wie gesagt, den Bericht in Jesaja an. Und ich versuche dann noch ein bisschen diesen Bericht mit den anderen zu vergleichen. Aber jetzt lese ich euch erstmal den Text. Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Im Todesjahr des Königs Usias, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und die Säume seines Gewandes erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihn. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht. Mit 2 bedeckte er seine Füße. Und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da bebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher angesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, und so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Höre, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört und mit seinem Herzen nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Ja, kein einfacher Auftrag, würde ich sagen. Auf jeden Fall kein Auftrag, mit dem man sich Freunde macht. Und wenn man jetzt das Buch ist ja recht lang von Jesaja, da weiterliest, dann sieht man, dass Gott nicht nur ins Gericht mit seinem eigenen Volk geht, sondern auch mit den Völkern drumherum. Und später geht der Fokus mehr auf die ganze Welt. Das heißt, Jesaja verkündigt Gericht der ganzen Welt. Ja, ist nichts, was man so mal eben machen möchte, denke ich. Gibt bessere Botschaften. Und weil das eben eine schwere Botschaft ist und weil man sich da keine Freunde schafft, sondern Feinde, ist es wichtig, dass Jesaja den Auftraggeber kennt, dass er dessen Macht und Stellung weiß, aber nicht nur das. Und das ist das Geniale an Gott. Er zeigt Jesaja auch seine Barmherzigkeit. All diese Punkte können wir in diesem kurzen Abschnitt sehen. Und wir wollen natürlich bei Vers 1 anfangen und ein bisschen tiefer reingraben. Vers 1: Im Todesjahr des Königs Josias, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes erfüllten den Tempel. Gleich in diesem ersten Vers ist eine Menge drin, wie so üblich in der Bibel. Alles sehr komprimiert auf wenige Verse, aber sehr inhaltsreich. Und dieser Vers beginnt mit: Im Todesjahr des Königs Osias. Das ist eine sehr ungewöhnliche Datierung. Normalerweise datiert man Thronbesteigungsjahr, Regierungsjahr oder Sieg über Feinde, aber auf keinen Fall das Todesjahr eines Königs. Ist nicht gerade das beste Ereignis. Und deswegen ist es so wichtig, das nicht zu überlesen, weil Jesaja sich was dabei gedacht hat. Aber wer war jetzt dieser König Usia, der im Jahre 739 vor Christus sein Todesjahr hatte? Und dazu blättern wir kurz in die Chronike, genauer gesagt in Chronik 2, im 26. Kapitel. Und da lese ich euch einiges vor über diesen König. Und das ganze Volk von Juda nahm Usia, der war 16 Jahre alt, und sie machten ihn zum König anstelle seines Vaters. Usia war 16 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater getan hatte. Und er suchte Gott in den Tagen Serajas, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies. Und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott Gelingen. So. Sind die 52 Jahre rum. Wir sind im 16. Vers gelandet und da heißt es weiter: Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen Gott, seinen Herrn, und drang in den Tempel des Herrn ein, und um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Das hat Folgen für Usia. Im 21. Vers heißt dann: Und Usia war aussätzig bis zum Tag seines Todes. Und er wohnte in einem abgesonderten Haus als Aussätziger. Denn er war von dem Haus des Herrn ausgeschlossen. Und sein Sohn Jotham war über das Haus des Königs gesetzt worden und richtete das Volk des Landes. Wenn wir jetzt weiterlesen, sind noch 2, 3 Verse, dann wird noch berichtet, wie Usia einsam stirbt und dann auf dem Acker verscharrt wird, weil er eben aussätzig war und nicht mehr in die Gemeinschaft des Volkes zurückkehren durfte. Um jetzt haben wir so ein bisschen einen Blick in das Königshaus und wie es da gerade zugeht, geworfen. Jetzt noch einen kleinen Blick, wie geht es im Volk zu? Das sehen wir dann im 27. Kapitel, wenn es um die Beschreibung des Sohnes geht von Osias. Und da heißt es dann, und er, Jotham, tat, was recht war vor den Augen des Herrn, und alle in allem, was sein Vater Osia getan hatte. Nur ging er nicht in den Tempel des Herrn. Aber das Volk handelte verderblich. Also irgendwie kriegt man den Eindruck, da geht's hoch her. Im Königshaus und im Volk stimmt irgendwie was nicht. Die Zeiten sind nicht gerade ruhig und beschaulich. Stabile Verhältnisse sehen anders aus. Und genau in diese Situation hinein kommt jetzt Jesaja und darf Gott sehen. Es ist ein Kontrast. Auf der einen Seite instabile Verhältnisse, ein Königshaus im Umbruch und dann Jesaja, der berichtet, hoch und erhaben sehe ich den König sitzen auf dem Thron, Gott. Und er sitzt fest auf dem Thron. Da hat sich nichts geändert. Also während in der Welt es drunter und drüber geht, sitzt der, der die Welt in seiner Hand hat und das Volk Israel fest auf seinem Thron, hoch und erhaben. Nun könnte man ja erwarten, dass in den nächsten Versen Jesaja die Chance nutzt und mal uns berichtet, wie Gott aussieht. Wäre ja eine tolle Geschichte. Macht er bloß nicht. Stattdessen berichtet er nur, was um Gott herum ist und welche Wirkung Gottes Herrlichkeit auf ihn hat. Schauen wir uns die anderen Berichte an, von Daniel oder Jesaja oder Johannes, dann fällt auf, dass auch diese sich sehr schwer damit tun, Gott zu beschreiben, was sie sehen. Jesaja beschreibt die Präsenz und die Erhabenheit Gottes. Hesekiel und Johannes beschreiben, Gottes Aussehen gleicht dem eines Menschen. Und dann kommt das Spannende. Sie versuchen, Gott zu beschreiben, aber sie können es nur in vergleichen. Wie als würden ihnen die Worte fehlen. Und es ist spannend, diese Berichte einmal nacheinander zu lesen und mal dieses Wörtchen wie zu zählen, um sich eine Vorstellung zu bekommen, wie schwer es den Schreibern fällt, Worte zu finden für Gott und für das, was sie erleben. Aber zurück zu unserem Text heute hier. Gott sitzt hoch und erhaben auf seinem Thron und seine Gegenwart ist so groß, dass allein die Säume seines Gewandes den nach menschlichen Maßstaben nicht ganz kleinen Tempel ausfüllen. Wieder ein passendes Bild für die Größe Gottes. In den folgenden Versen berichtet nun Jesaja, was um den Tempel, um Gott herum sitzt und was diese Erscheinung mit ihm selber macht. Ich lese nochmal die Verse 2 bis 4. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Seraphime standen über ihm, Engelwesen. Das ist das Zweite, was Jesaja neben Gott sieht. Aber was sind Seraphim? Sie kommen nur hier in diesem Text vor. Ansonsten gibt es noch einen versteckten Hinweis, den zähle ich euch nachher. Aber es sind beeindruckende Wesen. Sie haben ein Gesicht, sie haben Hände, sie haben 6 Flügel, die sie unterschiedlich einsetzen. Aber das Spannendste ist die Wortbedeutung, die Seraphim oder Seraph mit sich bringt. Das heißt nicht brennend, feurig oder in Flammen stehend. Das sind also feurige Engelwesen, die um Gott herum versammelt sind und hier in diesem Text als einziges Mal genannt werden. Im Psalm 104, Vers 4 finden wir vielleicht nochmal einen kurzen Hinweis auf sie. Und da heißt es, und du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Und jetzt richtet Jesaja seinen Bericht darauf, was er hört. Und er hört den Lobpreis und die Verkündigung dieser feurigen Engelwesen. Diese Botschaft ist entscheidend, zusammen mit dem Bild von Gott, der hoch und erhaben auf dem Thron sitzt. Denn das bildet die Basis für alles Weitere, was in diesem Buch berichtet werden. Und es ist meiner Meinung nach auch für unser Leben wichtig, diese Botschaft zu verstehen. Aber bevor wir uns diese Botschaft genauer angucken, gucken wir uns erstmal an, ja, welche Reaktion oder welche Wirkung hat das Erscheinen Gottes und die Botschaft der Engelwesen. Da finden wir in Vers 4 und 5, dass die Schöpfung reagiert auf das, was passiert. Die Engelwesen rufen Gottes Lob aus und die Türpfosten im Tempel fangen an zu beben. Und nicht nur das, der Tempel füllt sich mit Rauch. Für jeden Israeliten ein klares Zeichen dafür, dass Gottes Gegenwart im Tempel ist. Und das schon seit Moses Zeiten. Und wie reagiert Jesaja als sozusagen Vertreter der Menschen auf diese Botschaft und die Begegnung Gottes? Jesaja erkennt seine und seines Volkes Verlorenheit. Oder besser gesagt Sündhaftigkeit. Wie er im Vers 5 dann passend beschreibt mit seinen unreinen Lippen und dem Volk, das unreine Lippen hat. Jesaja, ein Mann mit unreinen Lippen, begegnet dem Heiligen. Und ihm wird klar, dass das Unheilige neben dem Heiligen nicht bestehen kann. Die gleiche Reaktion sehen wir auch in den anderen Berichten. Hesekiel, Daniel und Johannes kippen sprichwörtlich aus den Latschen. Oder wie Johannes das berichtet, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Die normale Reaktion, wenn das Unheilige das Heilige trifft, es kann nicht bestehen. Aber wie ist Gottes Reaktion nun auf genau das Bekenntnis von Jesaja? Er richtet auf, bringt Sachen ins rechte Lot. Das, was wir Menschen nicht tun können, tut Gott in seiner ganzen Barmherzigkeit. Wie Gott das genau tut bei Jesaja, das ist beschrieben in den Versen 6 und 7. Die könnt ihr zu Hause nachlesen. Schon allein die beiden würden ausreichen, eine ganze Predigtreihe zu füllen. Ich möchte hier nur noch anmerken, dass erst nachdem diese Sühnung stattgefunden hat, Jesaja tatsächlich Gott hört und mit Gott ins Gespräch kommen kann. Auch das scheint mir kein Zufall zu sein, sondern eher eine Botschaft zu beinhalten. Erst in einer geklärten Beziehung kann ich in Gottes Gegenwart bestehen und ihn dann auch hören. Aber jetzt nochmal zurück zu der Botschaft, die die Engelwesen verkünden. Wie ich schon gesagt habe, sie beinhaltet eine Grundwahrheit. Und diese Grundwahrheit sollte unser Denken und Handeln prägen. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Für diejenigen unter euch, die gerne etwas tiefer graben möchten, hier noch ein kleiner Hinweis. Ihr könnt euch mal überlegen, warum die Seraphine ihre Gesichter bedecken und diese Botschaft oder diesen Lobpreis nicht direkt an Gott wenden, sondern sich gegenseitig nur zurufen. Und welches Vorrecht Jesaja genießt, wenn er dann direkt mit Gott reden darf. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Nachdem Gott klargestellt hat, wer im Regiment sitzt, hoch und erhaben, verkünden nun die Engelwesen weitere Eigenschaften Gottes. Zuerst einmal die wichtigste, Gott ist heilig. Das Wort heilig, das hier gebraucht wird, hat die Bedeutung heilig, geweiht, furchterregend, absondernd. Heilig wird nicht als statische Eigenschaft ausgesagt, sondern meist in Erwartung einer Wirkung. Gott ist als der Heilige frei von Unreinheit und menschlicher Betrügereien. Er hält seine Versprechen. Er ist mächtig, den zu strafen, der ihn verächtlich begegnet und den Demütigen zu retten. Gottes Heiligkeit steht im starken Kontrast zur Unzuverlässigkeit und Treulosigkeit des Volkes Israels, wie Jesaja auch selber bekannte in dem Text hat. Die zweite Tatsache, die festgestellt wird, ist, dass Gottes Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt. Es gibt auf dieser Erde keinen Ort, wo Gottes Herrlichkeit nicht hinkommt oder ist. Ich gebe zu, das vergessen wir oft. Das ist uns oft nicht so bewusst. Aber jeder von uns kann Gottes Herrlichkeit in seiner Schöpfung immer wieder neu erleben und erkennen. So, und zwischen diesen zwei Eigenschaften steht noch der Name Gottes, den Sie hier benutzen. Und der ist zentral. Wenn ihr alles vergesst, was ich heute gesagt habe, ist gar kein Thema, dann bitte vergesst diesen Namen nicht. Denn der fasst alles zusammen, was wichtig ist. Herr der Herrscher, oder besser gesagt, Jahwe Zebaoth, ist in der Bibel einer der häufigsten Namen, mit denen Gott bezeichnet wird. Er kommt 245 Mal vor und Jesaja benutzt ihn allein schon 62 Mal in seinem Buch. Dieser Gottesname hat mehrere Bedeutungen. Der Gott, der königlich herrscht, der allmächtige König, das wahre Haupt der Armee Israels oder eben, wie hier in der deutschen Übersetzung benutzt wird, Herr der Herrscharen. Psalm 24 drückt das Ganze nochmal anders aus. Den möchte ich euch noch kurz vorlesen. In den Versen 7 bis 10 lesen wir: Erhebt die Tore, ihr Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig. Der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen oder Jahwe Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Also, Jahwe Zebaoth drückt die Souveränität und die Allmacht Gottes über alle Mächte in diesem Universum aus. Er ist der König und der Herrscher des Universums. An ihm kommt keiner vorbei. Was hat das Ganze nun mit uns zu tun? Wie ich am Anfang gesagt habe, bestimmt ja unser Denken, unser Handeln und unsere Gefühle. Deswegen ist es so entscheidend, was unser Denken prägt. Ist es die Geschichte, die die Menschen sich ausgedacht haben von dieser Welt? Oder ist es die Gotteserzählung, wie wir sie in der Bibel finden? Sitzt Gott für dich auf dem Thron und ist er der Herr der Herrscher, wie Jesaja ihn beschreibt? Ich möchte dich jetzt nun einladen zu einer kleinen Übung. Ich habe die Predigt ja mit Gottes Gegenwart macht den Unterschied überschrieben. Und genau das möchte ich mit dir jetzt einmal üben, was das bedeutet. Dazu möchte ich dich bitten, schließ einfach mal die Augen. Dann kann man sich besser konzentrieren. Und jetzt erinnere dich an eine Situation oder ein Erleben aus den letzten Tagen. Es muss nichts Besonderes sein. Es ist nur wichtig, dass du dich gut daran erinnern kannst. Was ist gewesen? Was hast du wahrgenommen? Wer war dabei? Wenn du die Situation nun vor Augen hast, dann denk einmal kurz drüber nach, was habe ich in dieser Situation empfunden? Was für Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen? Wie sah meine Reaktion auf diese Situation aus? Oder was habe ich getan in dieser Situation? Wenn du die Situation jetzt vor Augen hast, dann erinnere dich nochmal kurz daran, was du gerade gehört hast. Der Herr der Herrscharen sitzt fest auf dem Thron und handelt barmherzig mit seinen Geschöpfen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Nimm dieses Wissen über Gott mit in diese Situation hinein. Und überleg dir, wie dir jetzt deine Reaktion aussehen würde. Wie dein Handeln und deine Gefühle. Vielleicht hast du einen Unterschied festgestellt. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die mit solchen Übungen nicht viel anfangen können, weil sie einfach einen anderen Zugang haben. Und auch für die habe ich noch was mitgebracht. Und zwar hat Martin Luther diese Wahrheit über Gott in seinem Lied Eine feste Burg nochmal umschrieben. Und für alle die eher über diese musikalisch-textliche Sicht ihre Zugang finden, lese ich den Text zum Schluss noch vor. Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der alte Bösfeind, mit Ernst er's jetzt meint. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erden ist nicht sein Gleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, der Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer das ist? Er heißt Jesu Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott, das Feld muss behalten. Ich würde gerne noch mit euch beten. Himmlischer Vater, Herr Zebaoth, danke, dass wir um deine Herrlichkeit, um dein Sitzen auf dem Thron wissen dürfen. Danke, dass du alles in deiner Hand hältst. Und danke, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen und du die Beziehung zu uns wieder herstellst, sodass wir mit dir reden können. Danke für dieses Vorrecht. Und danke, dass du dich um uns kümmerst. Amen.